Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gelesen und zu einer noch neuen Sonderausgabe von Gesehen, dem Subformat bei Gelesen, wo wir über Literaturadaption sprechen. Bei mir ist heute ein besonderer Gast, eine besondere Gäste, und ich bin mir immer unsicher, ob man Gast gendert oder nicht. Das ist eine Diskussionsfrage für den großen
Ich nehme
Linguistik-Podcast.
beide.
Du nimmst beide. Bei mir ist heute die liebe Lena. Lena, du bist Dozentin und Moderatorin, nämlich Moderatorin des Schauplatz-Podcasts. Deine Kollegin Maria war in der letzten Folge bei uns zu Gast und hat mit Lukas und mir über Mary Shelleys Frankenstein or The Modern Prometheus gesprochen. Und wir beide waren vor unlängerer Zeit im Kino und haben uns Guillermo del Toros Adaption von Mary Shelleys Roman Frankenstein unter dem gleichen Namen Frankenstein angeschaut. Der Film startet am 7. November. Also heute, am Freitag, wo wir das aufnehmen, bei Netflix. Es gab einen limitierten Kino-Run schon vorher. Wie gesagt, da konnten wir den Film bereits sehen. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen unsere Gedanken loswerden. Erstmal, Lena, schön, dass du da bist. Und wenn ich mal so fragen darf, wie stehst du denn zum Frankenstein-Stoff an sich eigentlich? Maria hat ja schon erzählt, dass das etwas ist, was sie sehr lange begleitet hat, wo sie ihre Masterarbeit drüber geschrieben hat und auch Seminare zugegeben hat. Hast du eine besondere Verbindung mit Frankenstein oder ist das einfach ein popkulturelles Gut, was man so mitnimmt?
Ja, Finn und alle Zuhörenden erstmal hallo. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe ja auch schon eine längere Verbindung zu dem Frankenstein-Stoff, überwiegend über kleine, nicht unbedingt nennenswerte Theaterprojekte. Habe dann zu Beginn meines Anglistik-Amerikanistik-Studiums die Novelle auch gelesen. Und klar, als so eines der Paradebeispiele für den Gothic-Roman oder Schauerroman 1818, natürlich auch ein Klassiker, gerade auch von Mary Shelley, ne, die Tochter von Mary Wollstonecraft und William Godwin.
Genau. Mit Lord Byron verheiratet, glaube ich, oder zumindest zusammen gewesen dann zu einer bestimmten Zeit.
Das war Percy Bysshe Shelley.
Achso, aber Lord Byron gehörte zu dieser Gang dazu,
Zur
mit dem
Genfersee-Gang.
gehörte zur Genfersee-Gang dazu, genau, weil das auch irgendwie so ein etwas merkwürdiges Moment ist, um das schon mal vorwegzugreifen zur Verfilmung, die endet mit so einem Lord Byron-Zitat.
Aber hat nicht ihre Tochter mit Lord Byron, also okay, das weiß man vielleicht auch nicht so genau.
Okay, cooles literarisches Halbwissen hierbei gelesen. Maria, wenn du das hörst, bitte klär uns auf.
Ja.
Ja.
Ja, und damit bleibt es auch beim Halbwissen, da ich zugeben muss, sehr wenig Filmadaptionen gesehen zu haben. In Fragmenten, ja, aber halt nicht ganz. Leider, das kommt noch. Bis auf Guillermo del Toros Frankenstein von 2025.
Alles klar, genau. In die wollen wir gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe ein paar mehr Verfilmungen tatsächlich gesehen. Also so, ich habe die Klassiker, also James Whales Frankenstein und Frankensteins Braut natürlich beide gesehen. Frankenstein jetzt auch nochmal nachgeholt, also den Urfilm mit Boris Karloff. Ich habe die Kenneth Branagh Verfilmung aus den ja Mitte der 90er, Anfang Mitte 90er gesehen. Das war ja so aus dieser Zeit, wo Universal seine ganzen Universal Monster als Prestigedramen nochmal neu interpretiert hat, ausgehend von Bram Stokers Dracula, also dieser Francis Ford Coppola-Verfilmung mit Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder und Co. Und das war eben dann diese Zeit so, wie das Gothic an sich, also die Gothic-Literatur ist ja eine Literatur der Reimmigration und der Reilliteration, also die für jedes Jahrzehnt praktisch neu aufgelegt werden, um eben die Ängste der jeweiligen Kulturen und Epochen rüberzubringen. Deswegen ergibt es ja durchaus auch Sinn, dass auch diese klassischen Universal-Filmmonster, zu denen Frankenstein eben gehört, eigentlich alle 20, 30 Jahre oder in jeder Generation neu auftreten und plötzlich neue Sachen bedeuten. Und wir erleben ja gerade, sag ich mal, eine neue Renaissance dieser klassischen Monster. Es gibt zwei prominente Dracula-Verfilmungen, wenn nicht sogar drei, die in den letzten Jahren in den Kinos waren. Es gab Robert Eggers Nosferatu, natürlich eine so gesehen unlizenzierte
Ach ja,
Dracula-Verfilmung.
wir
Genau.
erinnern uns.
Wir erinnern uns, es gab dieses Jahr Luc Bessons Dracula, der, glaube ich, gerade in den Kinos gestartet ist. Und Radu Jude hat ja auch eine Dracula-Verfilmung gemacht. Und jetzt kommt eben Guillermo del Toro mit Frankenstein. Maggie Gyllenhaal bringt nächstes Jahr auch eine, hat man das Gefühl, Adaption im Geiste heraus, mit Christian Bale unter anderem. Das wirkt dann eher so, als ob man Frankensteins Braut nochmal reimagined hätte. Der Werwolf ist wiedergekommen in, ich glaube, im letzten Jahr. Also wir leben eine Renaissance natürlich. Sehr schön. Genau, man kann vielleicht noch erwähnen, wir nehmen tatsächlich vor Ort auf. Wir sitzen uns face-to-face gegenüber in meiner Küche. Vielleicht ist die Audioqualität deswegen ein bisschen anders als sonst, aber ich denke, das wird schon klappen. Ja, Guillermo del Toro vielleicht erstmal das Stichwort. Wie stehst du zu dem? Hast du eine besondere Meinung zu Guillermo del Toro?
Na, ich habe, glaube ich, vor ungefähr 10 Jahren müsste das sein, Pan's Labyrinth gesehen. Mhm. Und es gibt ja noch ein paar andere Filme von ihm, die man auch kennt. Da müsste ich einmal eben Letterboxd öffnen.
Ja, also ich glaube so.
Ich würde mal schätzen.
Shape of Water wahrscheinlich war ja sein großer Oscar-Erfolg 2017
nicht, den
gewesen.
Den ich da nicht gesehen habe. Ich schätze, ich habe unter 30% seines filmischen Werkes gesehen. Aber was halte ich von Guillermo del Toro? Also ist er schon auch ein Regisseur, der sich durch eine sehr eigene Handschrift, durch eine sehr eigene Filmästhetik auch auszeichnet. Mhm. Und genau in diesem Zusammenhang war ich natürlich auch super gespannt, was er aus Frankenstein machen wird und rausholen kann. Und ich würde schon auch sagen, nachdem wir diesen 150-minütigen Film gesehen haben, also ja, es ist natürlich schon was dabei, gerade wenn man halt Guillermo del Toros Werk mag, optisch, ästhetisch.
Mhm. Ich glaube, da sagst du schon mal was sehr, sehr Richtiges, wenn man das mag. Also ich kenne auch nicht sein komplettes Werk, aber ich glaube so die Hauptpfeiler, Blade 2 hat mir immer sehr gut gefallen. Das halte ich bis heute auch so für die Speerspitze so des B-Movie-Blockbusters, was das Ganze ja auch immer noch ist. Also Blade 2 finde ich wirklich ist ein atemberaubend, herrlich geradliniger, optisch beeindruckender Vampir-Action-Film, der wahrscheinlich das meiste rausholt aus dem wenigen, was dieser Stoff eigentlich bietet. Crimson Peak ist, glaube ich, noch ein etwas unterschätzter Film von ihm, so von Anfang der 2010er, wo man auch schon gemerkt hat, dass Del Toro auf jeden Fall eine sehr große Liebe für das Gothic-Genre hat und auf jeden Fall auch ein sehr großes Verständnis dafür hat, was solche Stoffe ausmachen. Ich glaube, der Film wurde damals etwas kritisiert dafür, dass er kein Jumpscare-Horror war, sondern tatsächlich eben ein sehr atmosphärischer Film. Ja, hat mich so ein bisschen entliebt irgendwann, glaube ich, mit Guillermo del Toro, beziehungsweise ich glaube, er war mir nie so ganz wichtig. Der Filmkritiker Matt Lynch hat mal gesagt, dass er komplett gelangweilt und oder dass ihm diese sehr wunderbar konstruierten, sehr optisch ansprechenden Filme von Guillermo del Toro absolut nichts bedeuten. Und ich glaube, das kann ich leider so unterschreiben. Ich gucke das ganz gerne, aber diese Filme bleiben selten bei mir. Pan's Labyrinth war natürlich ein Ding in meiner Kindheit. Also so der von 2007 hat dann ja auch einen Oscar gewonnen und die Berichterstattung darüber habe ich auf jeden Fall mitbekommen, weil immer wenn der Film im Fernsehen lief, unsere TV-Zeitschrift den auch gerne als Tagestipp ausgestellt hat, aber immer gesagt hat, Achtung, das ist kein Kinderfilm, auch wenn es sich vielleicht so anhört. Das hat natürlich eine große Faszination auf mich ausgeübt. Ich habe ihn dann auch gesehen und fand den auch irgendwie ganz nett, aber... Also sagen wir so, ich gehe jetzt seltenst an mein DVD-Regal und sage, heute gucke ich einen Guillermo del Toro-Film. Und ich war vorsichtig gespannt auf diese Frankenstein-Verfilmung. Es ist ja ein Passion-Projekt von Herrn del Toro seit langer Zeit. Und die Werbekampagne möchte uns auch glauben lassen, oder zumindest einige Pressezitate schreiben eben auch, dieser Regisseur wurde eigentlich dafür gemacht, diesen Stoff irgendwann mal zu verfilmen. Die 150 Minuten haben mich etwas schaudern lassen am Anfang und haben mich auch, ich habe sie auch gemerkt im Kinosessel.
Du hast ja deine Getränkepause immerhin wahrgenommen.
Genau, stimmt. Ich bin zwischendurch einmal rausgegangen und hab mir ein neues Getränk geholt. Was vielleicht schon mal ein Zeichen dafür ist, dass der Film mich nicht ganz so gefesselt hat. Ich möchte jetzt zum Einstieg vielleicht einmal sagen, ich könnte mir vorstellen, dass mein Genuss des Filmes etwas dadurch getrübt wurde, dass wir eben die Woche vorher oder sogar ein paar Tage vorher in dieser Zählung die Folge mit Maria aufgenommen hatten, ich diesen Roman also nochmal gelesen hatte und mich eben in einem Gespräch auch mit Lukas und Maria über die Themen dieses Romanes unterhalten habe. Und es ist natürlich vollkommen toll und auch wünschenswert, dass ein Regisseur, halt in diesem Fall Del Toro, sich diesen weltbekannten Stoff nimmt, den wir alle in irgendeiner Form, glaube ich, schon mal konsumiert haben, mitbekommen haben und etwas Eigenes daraus macht, eigene Akzente setzt, eigene Interpretationen setzt. Für mich ist der Film aber auf der einen Seite viel zu weit weg von den Themen des Romans, um als Romanverfilmung zu gelten, aber dann gleichzeitig zu nah am Roman dran, um als eigene Interpretation von mir anerkannt zu werden. Der befindet sich für mich auf so einem merkwürdigen Zwischenbalance-Ding und für mich hat der Film durchweg die falschen Akzente gesetzt. Er ist schon sehr verliebt in Oscar Isaacs als Frankenstein, dessen Performance mir nicht gefallen hat. Sage ich schon mal gleich hier von vorne weg. Das wirkte ein bisschen wie Johnny Depp, der Oscar Isaacs spielt, der Frankenstein spielt.
Also auch schon so ein bisschen überhöht, aber auch verschoben.
Ja, es ist also so, Oscar Isaacs grimassiert und grummelt sich da seinen Weg durch diesen Film und spielt halt den Mad Scientist, wie man ihn sich eben auch vorstellt. Und klar, Subtilität ist nichts, worauf man bei einem Del Toro-Film setzen sollte.
Ja.
Ich habe viel den Vergleich gelesen, dass er das Ganze als eine Camp-Gothic-Oper inszeniert hätte. Und diesen Film hätte ich gerne gesehen, wirklich. Aber für mich hat es sich leider nicht ganz so transportiert. Achso, wer eine Handlungszusammenfassung haben möchte, es ist grundsätzlich der Plot von Frankenstein. Viktor Frankenstein wird in diesem Fall unehrenhaft von der Universität in London entlassen, wo er so als eine Art Wundermagier seinen zum Leben erweckten Körper vorstellt. Dann kommt ein von Christoph Waltz gespielter Graf auf ihn zu und verspricht ihm unendliche finanzielle Mittel dafür, dass er eben tote Materie wieder zum Leben erwecken kann. Und er erschafft die Kreatur, die wird dann von Jacob L. Rody gespielt. Und Frankensteins Bruder kommt noch ins Spiel, der eine junge Dame namens Elizabeth Harlander heiraten möchte. Und zwischen Frankenstein und Elizabeth bahnt sich auch noch etwas an. Und ja, das Ganze ist gebunden in eine Rahmenerzählung, in dem der Captain Anderson, gespielt von Lars Mikkelsen, eine Polarexpedition macht, mit seinem Schiff im Eis feststeckt. Und plötzlich kommt erst eben die Kreatur auf das Schiff zu und greift es an. Und dann kommt Frankenstein und zunächst erzählt Frankenstein seine Geschichte, seine Sicht auf die Dinge. Und dann kommt ungefähr zur Halbzeit des Filmes nach einer Stunde 25, nach so 85 Minuten, die Kreatur auch an Bord und erzählt ihre Geschichte.
Ja.
Also
ja.
Das folgt dem Aufbau des Romanes schon recht gut. Es ist, finde ich, cool, dass sie als einer der wenigen Verfilmungen diese Rahmenhandlung überhaupt genutzt haben. Man fragt sich aber auch ein bisschen, warum. Denn man hat jetzt sehr viel Off-Kommentare in diesem Film. Also halt im ersten Teil natürlich Oscar Isaacs, der uns sehr viel erzählt. Im zweiten die Kreatur. Und ich finde leider, dass diese Frankenstein-Verfilmung so ein bisschen auch die Kardinalsünde von Off-Kommentaren begeht, weil uns der Off-Kommentar häufig genau das erzählt, was wir schon sehen. Und das ist halt dahingehend paradox, weil die Bilder wirklich wunderschön sind und die Bilder erzählen einem genug. Mhm. Es geht dann nämlich auch sehr viel so um die tragische Familiengeschichte von Frankenstein. Und dann sehen wir halt, dass sein Vater, gespielt von Charles Dance, Baron Leopold Frankenstein, eben ein böser Patriarch ist. Das wird uns rein visuell gezeigt, das versteht man schon. Dann kommt ein Off-Kommentar darüber, der sagt, mein Vater war ein böser Patriarch. Mhm. Das fände ich so schade, weil es die Qualität des Filmes an so viel, da untergräbt er sich an so vielen Stellen selber.
Ja, auch dazu und zu deinem vorigen Kommentar mit Johnny Depp spielt, Oscar Isaac spielt und so weiter und so fort. Es wirkt halt auch wie eine Charakterstudie Viktor Frankensteins. Mhm. Also auf mich ziemlich klar, weil es ist ein eher längerer Film und erste Hälfte Viktor, zweite Hälfte die Kreatur. Es zieht sich. Es zieht sich. Es ist Ist, glaube ich, auch nicht nur uns aufgefallen. Ich habe vor ein paar Tagen noch so einen Kurzbericht auf YouTube von Cinemike dazu gesehen und Fazit war auch, und da würde ich zustimmen, ja, entweder viel zu langsam gepaced oder viel zu schnell. Also ja, natürlich kann man da auch da Victor Frankensteins Upbringing, seine Herkunft, seine Erziehung und so seinen Werdegang in eben diesen Mad Scientist zeigen, aber da kam mir halt auch die Kreatur so ein bisschen zu kurz.
Yep.
Und also es wurden ja auch einige Elemente und auch Charaktere des Romans ausgelassen, auch die ganze Ingolstadt-Sequenz kam da nicht vor. Ich hoffe, ich spoiler da jetzt nicht zu viel aus dem Film, aber es gibt da ja auch im Roman so Berührung mit Feuer. Und im Roman ist das ja so, dass da die Kreatur Feuer kennenlernt. Und in dem Film wird das nochmal ein bisschen anders gezeigt. Sehr anders. Und das war so ein bisschen weird. Es ist auch länger her, als ich das Buch gelesen habe und dachte dann so, okay, Moment, also irgendwas ist doch ein bisschen off.
Ich habe mich ja in meiner mündlichen Masterprüfung auch ein bisschen mit Filmadaption auseinandergesetzt und habe so ein bisschen, war die Grundfrage natürlich auch, was ist überhaupt, was meinen wir eigentlich, wenn wir von einer Adaption eines literarischen Werkes in Filmform sprechen? Und ich mochte einen Gedanken, den Linda Hutchen hatte in ihrem, glaube ich, auch Standardwerk On Adaptation, wo sie eben gesagt hat, dass sie jetzt so ein bisschen Walter Benjamin benutzt, wie man das natürlich immer gerne macht. Benjamin ist immer ein gern gesehener Zitatist, wenn einem sonst nichts einfällt.
Kunst der Reproduktion.
Genau, also aber ich fand den Gedanken ganz spannend, weil sie meinte, so wie Benjamin ja von der Aura des Kunstwerkes spricht, die bei der Reproduktion verloren geht, meint sie, ist eine gute Adaption eigentlich keine Reproduktion, sondern eben ein neues Kunstwerk, das geschaffen wird, in dem die Aura der Vorlage behalten wird.
Mhm.
Und wir müssen uns jetzt natürlich fragen, was ist die Aura von Mary Shelleys Frankenstein? Und ich würde sagen, es ist tatsächlich diese Bildungsgeschichte. Das ist ja wirklich ein Roman, der sich tatsächlich über weite Strecken wie ein Bildungsroman liest. Und die Bildungsgeschichte, die überhebliche Bildungsgeschichte von Viktor Frankenstein gegenüber der humanistischen, aufgeklärten Bildungsgeschichte seiner Kreatur gegenüberstellt, die ja über literarische Werk überhaupt erst lernt, sich zu verhalten. Und das ist halt ein Aspekt, der im Film gar nicht behandelt wird. Also der Film interessiert sich nicht für Bildungsgeschichten. Das ist ja in Ordnung. Wie gesagt, es ist eine eigene Interpretation.
Ja, ich glaube auch nicht, dass sie da in dem kleinen Alpenschale eine Ausgabe von Paradise Lost hatten. Habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Vielleicht war ich auch abgelenkt. 150 Minuten.
Ja, tatsächlich, Paradise Lost lesen sich tatsächlich doch. Also das ist da einmal zu lesen. Da redet er drüber. Also irgendwann trifft er die Kreatur auch im Roman den blinden Mann. Das passiert hier auch im Film. Und Paradise Lost wird auch gelesen. Aber wofür sich Del Toro halt eher interessiert, ist so ein Mutterkomplex bei Viktor Frankenstein, der sicherlich auch in der Romanvorlage vorhanden ist. Also Del Toro möchte uns sehr viel mehr erklären, warum Viktor Frankenstein eigentlich Leben erschaffen möchte. Und das macht er im Film eben, weil er den Tod seiner Mutter recht früh voranstellt und uns sagt, ja, das ist jetzt der Grund, weshalb Viktor Frankenstein Leben erschaffen möchte. Und das fand ich etwas banal psychologisiert. Oder sagen wir so, es hat, glaube ich, einen Grund, weshalb andere Verfilmungen, abgesehen von der Brunner-Verfilmung, das Erschaffen der Kreatur relativ kurz abhandeln. Also die Whale-Verfilmung braucht dafür 10 Minuten, sagen wir so, und dann heißt es lebt. So, weil das ist ja auch das, was wir sehen wollen. Und Del Toro braucht dafür 70 Minuten, würde ich sagen, aber da passiert dann leider auch nicht so viel Spannendes, außer dass uns halt für Bild nochmal versichert, du, vielleicht ist der Viktor Frankenstein gar kein so astreiner Typ, aber pst.
Ja, wie schon gesagt, der Film ist nicht sonderlich subtil. Wirklich nicht.
Ja. Und dann dafür, dass er sich schon diesen sehr komplexen Frankensteinstoff rausgesucht hat, bringt Del Toro noch so ein paar andere Aspekte rein, eben aus anderen literarischen Werken. Es gibt so eine Art Teufelspakt halt zwischen Christoph Waltz und Oscar Isaacs. Jedenfalls habe ich das so gelesen. Also wie gesagt, Christoph Waltz spielt ja diesen Mäzen praktisch, der Frankenstein mit unendlichen Geldmitteln ausstattet. Und man merkt aber, der hat auch ein eigenes Interesse irgendwie daran, dass dieses neue Leben erschaffen werden kann. Und dann kommt auch noch so ein bisschen Die Schöne und das Biest, der Glöckner von Notre Dame damit rein, vielleicht auch ein bisschen Dracula, weil sich die Kreatur natürlich in Elizabeth verliebt.
Die einzige weiblich gelesene Hauptrolle oder Darstellende im weiteren Sinne.
Ja.
Ich meine, nicht so wie im Roman.
Genau. Ich möchte sagen, das ist ja durchaus auch okay, aber für mich war Elizabeth tatsächlich auch etwas zu emanzipiert für diese Zeit, weil wie Maria ja sehr richtig erwähnt hat in der Folge letzte Woche, dass Mary Shelley ja durchaus auch einen Punkt daraus macht, die beengte Rolle der Frau Anfang des 19. Jahrhunderts darzustellen, eben dadurch, dass Frauen in diesem Roman geopfert werden und nicht sonderlich handlungsfähig sind, dass auch in diesen Briefen und Erzählungen, aus denen der Roman ja besteht, nicht so viel über die geschrieben wird, oder? Mhm. Und das fehlt dann im Film natürlich auch.
Ja, wobei ja natürlich Mary Shelley da auch noch irgendwie sehr ein besonderes Beispiel ihrer Zeit ist. Auch schon ihre Mutter hatte ja ein 18. Jahrhundert da Vindication of the Rights of Women geschrieben. Mhm. Ich glaube 1790 oder irgendwie sowas. Und auch ihr Vater, einer der Verfechter des Utilitarismus der Generation nach Jeremy Bentham, auch politisch-philosophisch aktiv und quasi auch ein Vertreter des, heute würde man Anarchismus oder anarchistische Theorie sagen. Es soll nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen, aber der dann auch Mary Shelley nach dem Tod ihrer Mutter, die ja sehr früh an Kind mit Fieber gestorben ist, Zugang zu Education, zu Bildung ermöglicht hatte. Also sie hatte da ja Tutoren, Zugang zu Bibliotheken und eben halt auch Zugang zum Austausch verschiedener Intellektueller dieser Zeit. Und und ich denke, das ist halt auch so ein Hintergrund, den habe ich beim Lesen auf jeden Fall schon auch im Kopf. Und auch wenn Authorial Intent, also man die Autorrolle ja oft doch auch vom Text trennen kann und das ja bei der Interpretation auch soll und darf, kann ich das nicht so ganz trennen. Ich schließe den Exkurs.
Das sind alles Aspekte, für die sich Del Toro nicht interessiert. Also für diese, sag ich mal, Bildungsgeschichte, für auch überhaupt den wissenschaftlichen Diskurs, der in Frankenstein drin steckt und der ja auch sehr informiert ist für die Zeit. Er zeigt halt, also er ist halt sehr versessen auf eine Ästhetik. Diese Ästhetik ist, also man hat das auch alles schon mal gesehen, es ist halt sehr viel mit Weitwinkeloptik gefilmt. Es sind sehr viele Figuren, die taumeln durch große Kulissen. Es ist alles sehr, sehr groß, alles sehr, sehr überhobt. Die Leute werden verschluckt von den Räumlichkeiten. Und das ist natürlich Gothic 101. Und das ist auch, finde ich, alles super passend und auch gut illustriert, wie man so schön sagt. Aber wird für mich halt ständig durch diesen Off-Kommentar untergraben. Der mir nochmal erklärt, was ich gerade sowieso schon gesehen habe. Und die für mich wirklich sehr nervige schauspielerische Leistung von Oscar Isaac.
Ja, ja. Was mir auch gerade eingefallen ist, in demselben Kurzvideo von CineMike wurde da auch nochmal als kleine persönliche Kritik angeführt, dass CineMike, dass die Kreatur, wollte schon Monster sagen, dann doch irgendwie zu menschlich wirkte. Also sowohl optisch als auch kontextuell, als auch meaning-wise. Und das hatte mich daran erinnert, dass ich vor 11 Jahren eine Frankenstein-Produktion im Theater Basel gesehen hatte von Philipp Stölzel regiert. Das war auf Deutsch, aber hatte tatsächlich auch funktioniert. Schönes Bühnenbild. Und vor allem wurde ja auch das die Kreatur durch Katrin Stürmer gespielt?
Dargestellt, ja.
Stürmer.
Dargestellt, hatte ich gesagt. Ich wollte
deinen
Satz
beenden. Nee, nicht mal dargestellt, weil sie war da im Hintergrund und hatte eine überlebensgroße Puppe,
okay,
die das Monster darstellen sollte, manövriert. Und gerade natürlich auch spannend, was man da dann in Bezug mit dem Motiv des Transhumanismus machen kann. Also wir reden ja nicht nur über Gothic Literature, ja, wir reden auch über Science Fiction, was ja auch
genau
Hand in Hand geht. Und kann in diesem Zuge die Kritik daran auch verstehen, nachvollziehen. Ich war auch so ein bisschen underwhelmed von dem Film. Ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Aber Finn, wie du auch schon gesagt hattest, so eine vorsichtige Neugier, war es vermutlich auch.
Wir können ja mal auf die Kreatur zu sprechen kommen. Denn was Del Toro macht, ist, dass er das passt auch in sein Oeuvre, sage ich mal, die Kreatur halt durchgängig als ein Opfer der Umstände inszeniert. Also halt als Opfer eines großen, wahnsinnigen Herrschers, Dompteurs. Und das ist ja etwas, was wir kennen aus dem Oeuvre von Del Toro. Das ist ja wirklich eine große Liebe zu so, nennen wir es mal vorsichtig, Zirkusattraktionen, die darunter leiden, Zirkusattraktionen zu sein und eben von großen, wahnsinnigen Dompteuren dominiert zu werden und sich aus diesen Dominanzen herauszuschälen.
Und viktorianische Gesellschaftskritik.
Gesellschaftskritik. Und ich fand jetzt einfach etwas schade, dass diese Kreatur den ganzen Film eigentlich über so in der Opferrolle bleibt und im Roman ja durchaus aber auch ein handelndes Subjekt wird und durchaus auch Schuld auf sich lädt, sage ich mal. Also auch nicht korrekte Dinge tut. Und Del Toro ist schon auf der einen Seite immer sehr dabei, uns zu sagen, nee, das ist schon voll verständlich, warum die Kreatur das macht. Und er geht so ein paar merkwürdige Umwege, wo er so ein bisschen, finde ich, die Gemeinheit der Gesellschaft aushebelt. Denn wenn wir uns erinnern, im Roman ist es ja so, dass die Kreatur sich mit diesem blinden Mann unterhält. Da dieser blinde Mann blind ist und nicht sehen kann, was für ein Satz, natürlich auch nicht sieht, dass die Kreatur optisch anders ist. Und dann kommt eben erst diese Familie rein und die Kreatur versteht erst, dass sie anders ist. Und im Film macht man jetzt daraus, dass der blinde Mann bei einem Wolfsangriff getötet wird und die Kreatur tötet dann die anderen Wölfe, steht in dieser blutbesudelten Hütte. Und dann kommt die Familie rein und denkt natürlich, dass das die Kreatur war. Und dadurch ist ja diese Vorzeichen komplett verschoben, weil jetzt sieht es eben so aus, als ob die Kreatur diesen Mann umgebracht hätte. Wir wissen natürlich, dass es nicht so ist. Aber die Reaktion, wenn du in einen Raum kommst, du siehst da so ein Vieh in einem blutigen Raum und dein Großvater ist blutig aufgeschlitzt, natürlich nimmst du an, dass das diese Kreatur war. Also so das,
weil die toten Wölfe, die da außen rumlagen, hast du nicht gesehen.
Ich glaube, er hat sich vertrieben und auf jeden Fall sind die Wölfe nicht mehr da.
Okay.
So, und da war ich so, ich kann komplett nachvollziehen, dass die Familie jetzt erstmal feindselig der Kreatur gegenübersteht. Das sind so ein paar Veränderungen, die Del Toro vornimmt. Der Film ist sehr brutal. Also wirklich sehr, das macht natürlich auch Spaß. Also da wird schon wirklich sehr in Blut gemanscht und da fliegen Arme und Das kann.
Na, auch schon zu Beginn werden Arme geerntet und neu zusammengesetzt. Also das sieht man auch ganz, ganz schön so.
Genau,
der Film zeigt es ja gerne.
Genau, es gibt am Anfang schon durchaus so grafische Actionsequenzen, die sich auch nicht so ganz in diesen Film einfügen wollen. Und ich glaube, was so mein Hauptproblem mit dem Ganzen ist, es fühlt sich alles sehr, sehr künstlich an, aber nicht künstlich genug, als dass ich das so als eigene Ästhetik wahrnehmen würde. Was mir zum Beispiel an der viel gescholtenen Kenneth Branagh-Verfilmung sehr gefallen hat, ist, das ist eben ein Film aus den 90ern. Das sind alles echte Sets. Also man sieht, das wurde gebaut. Da ist ein Schiff, das es wirklich gab.
Ja.
Da sind Räume, die es wirklich gibt. Und hier in dieser Frankenstein-Verfilmung wirkt halt nichts echt. Das wirkt alles sehr aseptisch, sehr plastilin, wie aus dem Computer. Und dadurch hat man irgendwie keinen Bezug zu allem. Und dadurch fällt es mir dann auch schwer, sage ich mal, diese Ästhetik zu bewundern, wenn es alles aussieht wie eine PlayStation 5 Zwischensequenz, in die so echte Menschen reingesetzt wurden.
Ja. Immerhin waren es echte Menschen.
Ja.
Immerhin gab es noch so ein bisschen ein paar Arbeitsplätze.
Genau,
in dieser
sonst,
Produktion.
ja, Christoph Waltz spielt Christoph Waltz, wie immer eigentlich.
Das kann er aber auch.
Das kann er auch und tatsächlich hatte ich an ihm dann doch Spaß, weil er so eine gewisse, ich will nicht sagen, so einen Fäkalhumor damit reinbringt, aber er bringt zumindest irgendeine Art von so Dreckigkeit in diesen Film, die dem Ganzen ganz gut steht. Bei dieser sonstigen Ernsthaftigkeit, also dieser Film strahlt eine verbissene Ernsthaftigkeit in seiner Campiness aus irgendwie oder in seiner Überbordenheit aus. Und da sehe ich dann, glaube ich, auch, dass Leute so von der Camp-Oper sprechen. Die Oper ist ja auch einer der wichtigsten, sag ich mal, Bezugspunkte für Susan Sontag in ihrem Camp-Essay gewesen. Es hat für mich nur leider alles nicht funktioniert. Und ich sehe, glaube ich, grundsätzlich total, was die vielen Fans dieses Filmes daran finden. Für mich war es nur leider ein eher ernüchternder Kinobesuch und ich würde sogar so weit gehen, dass der Film mir eigentlich fast gar nicht gefallen hat. Der Film wird etwas besser, wenn er sich auf die Kreatur fokussiert.
Oh ja,
So,
es lohnt sich zu warten.
es lohnt sich zu warten auf jeden Fall. Aber es fühlt sich am Ende halt alles sehr, sehr unterkocht an. Also es fühlt sich vor allem an wie eine Sammlung von Ideen an, die nicht so ganz durchgezogen wurden und das muss ich mir eigentlich nicht 150 Minuten lang anschauen. Es ist leider sehr, sehr unausgegoren alles.
Ja, vielleicht hätte das auch besser in mehrere Episoden oder vielleicht sogar als kleine Miniserie besser funktioniert, gerade wenn man da so, ja, so das Pacing in der ersten Hälfte beibehalten will, die zweite Hälfte in Anführungszeichen, ja, und auch, also mir ging das dann schon so ein bisschen zu schnell.
Genau, ja.
Aber ja, gut, mag Gründe geben, weswegen das jetzt in diesem Format
Nee,
erschienen ist.
genau, du hast es schon sehr gut gesagt, oder das Zitat, was du gebracht hast, dass der Film gleichzeitig viel zu lang ist und auch viel, und dann doch viel zu schnell
In Teilen.
oder viel, sagen wir nicht viel zu lang, aber viel zu langatmig finde ich, den falschen Passagen erzählt ist. Denn, wie gesagt, ich glaube, es hat einen Grund, dass die meisten Adaptionen sehr schnell zur erschaffene Kreatur kommen. Branagh macht das ja ein bisschen anders. Branagh hat damals wirklich auch versucht, diesen ganzen Roman zu verfilmen, aber hat sich eben auch auf die Bildungsgeschichte von Frankenstein fokussiert. Und wir sind dann eben sehr viel an der Universität und haben die Gelehrtenstreite, die Frankenstein da vollzieht mit seinen Professoren. Und das fällt hier halt komplett raus, weil Del Toro halt Frankenstein eigentlich auch zu so einem Magier. Es ist zu einem Wunderscharlatan erstmal am Anfang degradiert.
Naja, wobei er sich in dem Roman schon ja auch sehr viel mit Alchemie befasst hatte.
Genau, aber das
Und
ist ja.
das wird weniger gezeigt im Film, es ist ja eigentlich eher so Galvanik und Versprechen damit, ja,
Genau, aber im Roman ist es ja.
autonomes Leben
Genau.
herzustellen.
Genau, beim Roman ist da durchaus ein Punkt, wie du schon gesagt hast, dass sich Frankenstein eben erst mit dieser Alchemie, also mit Agrippa und Co. beschäftigt und dann eben an der Universität lernt, dass er sich eigentlich mit etwas beschäftigt hat, was schon seit 200 Jahren überholt ist
Hoppala.
und dann praktisch aufholt und dann auch selber versteht, also die Zusammenhänge selber ergreift. Deswegen würde ich auch sagen, die These stammt ja auch von Maria, ist Frankenstein eigentlich auch ein Bildungsroman oder auch ein Roman über Bildungserlangung.
Ich würde sagen, das kann man schon belegen.
Genau, und das fehlt mir leider im Film komplett. Und wenn wir diese Aura-These von Linda Hutcheon noch mal verfolgen wollen, also sagen wollen, die Aura von Frankenstein ist eigentlich diese Bildungserfahrung, dann ist in diesem Aspekt für mich die Verfilmung leider halt auch überhaupt nicht geglückt, weil sie sich überhaupt nicht darauf fokussiert oder ich dir auch nicht sagen könnte, was eigentlich jetzt Del Toros These für diesen Film so wirklich war oder was so sein Leitmotiv eigentlich ist. Außer wieder halt der wahnsinnige Schöpfer, der seine Kreatur quält und die Kreatur, die sich dann von ihm emanzipieren muss.
Ja, das ist auch so mehr im Fokus als vielleicht auch eine humanisierende Darstellung der Kreatur, wobei erscheint mir die ja Darstellung in der im Novel tatsächlich irgendwie noch mal humanisierender, da ja auch ich will jetzt eigentlich nicht von Gut und Böse sprechen, da und moralischen Entscheidungen, aber da ja da auch die Kreatur aus Emotionen handelt, Rache, Verrat, hintergehen, hintergangen worden sein. Ja, und da ja im Film irgendwie passiver handelt, so von einem
Ja.
Lebensumstand in den nächsten, wie
Und
schon
es, genau, und
angesprochen.
es ja auch sehr wichtig ist, sage ich mal, im Roman, wer hier erzählt und sage ich mal auch, wie erzählt wird. Also wie diese Kreatur durch die Literatur und Lyrik, mit der sie halt das Leben kennengelernt hat, die ja wirklich das hochgestochenste Bildungsenglisch spricht, was du sprechen kannst. Und dass er auch ein Punkt ist. Und das geht im Film eben auch komplett verloren, weil die Kreatur sich hier halt in so Halbsentenzen durch den Film grummelt. Sehr spannend fand ich tatsächlich, also es gibt eine halbe Stunde in diesem Film, die ich wirklich toll fand. Das ist nämlich da bewegen wir uns schon sehr aufs Ende zu. Also so nachdem die Kreatur, auch hier kurz, Achtung, Spoiler, Elizabeth ermordet hat, und dann die Jagd losgeht. Also wenn plötzlich die Kreatur Frankenstein jagt und Frankenstein die Kreatur, also man weiß auch nicht so ganz, wer ist hier Jäger und Gejagter. Und die Kreatur eben darunter leidet, dass sie nicht sterben kann. Und von Frankenstein praktisch verlangt, sie zu töten. Aber wenn Frankenstein das nicht schafft, wird die Kreatur sie töten. Für diese bummelig halbe Stunde blüht der Film wirklich auf. Und da haben tatsächlich alle Elemente auch für mich zusammengefunden. Da habe ich mich dann plötzlich auch wieder aufgesetzt im Kinosessel und war wieder sehr, sehr dabei. Aber dann ist der Film eigentlich auch schon zu Ende. Also
Ja, schön war's.
ja, also ich glaube, von uns beiden jetzt keine echte Empfehlung. Ich war schon ganz dankbar, ihn auf einer Kinoleinwand gesehen zu haben.
Ja, keine 3 Sterne von mir, aber geht doch gerne ins Kino und schaut ihn an, wenn ihr da ein Abo habt oder denkt, hey, ihr wollt ins Kino und
Genau, oder
das eignet sich gerade so.
schaut bei Netflix mal rein, aber ich war schon wirklich dankbar, dieses Kinosetting zu haben und wirklich auch gezwungen zu sein, mir das anzugucken,
Oh ja.
weil ich wirklich nicht weiß, ob der Film meine Aufmerksamkeit im Heimkino gehalten hätte.
Ja, allerdings bin ich schon super gespannt auf die Neuauflage von Frankensteins Wife, die ja, ich glaube, im Dezember oder Januar in die Kinos kommt.
Genau, auf diesen Maggie Gyllenhaal-Film bin ich auch sehr, sehr gespannt. Der hat einen Trailer vor Frankenstein.
Ja.
Das sah schon sehr, sehr spannend aus. Da vielleicht treffen wir uns dafür hier nochmal, um darüber zu sprechen.
Ja, speaking of Trailers, bevor wir zum Abschluss kommen, Finn, du hattest erzählt, du hast noch ein paar, einige, alle englischen oder auch deutschen Trailer von Del Toros Frankenstein gesehen und kamst dich so ein bisschen verarscht vor?
Ja, mir wurde ein, also ich habe vor YouTube und Wow, also Wow gehört ja mittlerweile auch zu Netflix oder Netflix gehört mit zu Wow, also Sky, also jedenfalls gibt es da irgendwie ein Parallelabo, was man abschließen kann.
Alright.
Und ich habe sehr häufig, ich gucke ja gerade Welcome to Derry, die Stephen King-Serie basierend auf S. Und vor jeder Folge habe ich Werbung bekommen für Guillermo del Toros Frankenstein. Das war immer so ein Trailer, in dem die Kreatur halt spricht und so sagt, ja, ihr kennt die Geschichte von Frankenstein, doch jetzt erzähle ich meine Geschichte. Und natürlich kann ein Film nichts für die Paratexte, die um ihn rum geschaffen werden. So ist, aber das ist nicht der Film. Also der Film ist nicht, jetzt erzählt dir endlich die Kreatur ihre Geschichte. Das ist ja auch, sag ich mal, vom Roman ausgehend und auch von allen Verfilmungen her ausgehend schon komplett abstrus, weil es immer auch die Geschichte der Kreatur war. Es ist natürlich ein cooler Werbeaufhänger, so grundsätzlich zu sagen, jetzt erzählt die Kreatur, aber das ist eben auch nicht dieser Film. Also bevor die Kreatur erzählt, muss man halt 85 Minuten Oscar Isaacs taumelt, grimassiert und sabbert sich durch so eine notdürftige Gothic 101-Handlung ertragen.
Mini, mini, mini Spoiler, die Kreatur hat ein bisschen Wortwechsel mit dem Captain. Das kann man durchaus als Erzählen werten. Aber sehr witzig, weil das ist ja eigentlich so das Gegenteil wie der The Substance Trailer, weil man in dem ja eigentlich schon fast alles sieht. Naja.
Lena, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Zeit aufgebracht hast, hier mit mir über Frankenstein zu reden. Nächste Woche geht es dann mit dem normalen Programm weiter und wir reden über Thomas Pynchons Shadow Ticket bzw. Schattennummer. Endlich nach 13 Jahren oder 12 Jahren, je nachdem, wie man zählt, der neue Roman von Thomas Pynchon, von dem großen Unbekannten der amerikanischen Literatur. Leider ist meine englische Ausgabe immer noch nicht lieferbar, aber ich habe mir jetzt die deutsche besorgt. Das heißt, Lukas und ich werden nächste Woche auch so ein bisschen einen Vergleich tätigen zwischen dem Originaltext und der Übersetzung. Ich freue mich, Lena, wie gesagt, dich hört man beim Schauplatz-Podcast, da auch große Empfehlung mal rein zu hören.
Lasst gerne ein Like da.
Lasst gerne ein Like da. Ich sag tschüss und bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ja, ich sag auch tschüss. Es war mir eine große Freude, hier zu sein und ja, um mit einem Frankenstein-Zitat abzuschließen. I will be with you on your wedding night.
Oh,